Die zweite Stufe der Meditationsfolge über die Leerheit ist das Vorgehen der Chittamatrin-Schule. Mahayana unterteilt sich in zwei Hauptschulen. Das ist die Chittamatrin-Schule und die Madhyamaka-Schule. Das ist die Philosophie des mittleren Weges. Obgleich die Mahayana-Schulen den Wert der Meditationsmethode der Hörer, also der Shravakas, des Hinayana, als ein Mittel, die störenden Gefühle zu beseitigen, nicht abstreiten, akzeptieren sie nicht, dass die Übung und der Pfad der Hörer das letztendliche Ziel sei. Das schließliche Ziel der Hörer ist die Bewältigung der Leidenschaften und das Eingehen in den friedvollen Zustand transzendierten Leides, ins Nirvana. Dieses ist eine Art von Auslöschung, vergleichbar dem Erlöschen einer Flamme, wenn das Wachs einmal zu Ende ist. Nicht ein Rest bleibt übrig. Das Ziel von dem, der den Mahayana-Weg begeht, ist höchste Erleuchtung. Er beseitigt nicht nur die Schleier der Unwissenheit und die der störenden Gefühle, sondern auch alle Schleier, die das Wissen um alle Erscheinungen bedecken. Wenn alle diese Schleier beseitigt sind, werden alle Kräfte, die für das Wohlergehen der Wesen arbeiten, frei werden. Lerne, reflektiere und übe dich in den Lehren von der Leerheit der Erscheinungen, in der tiefen Leerheit um höchste Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erreichen. Nachdem man das Leersein eines Ichs realisiert hat, ist der nächste Schritt auf dem Mahayana-Weg, Mitgefühl denjenigen gegenüber zu entfalten, die das Vorhandensein eines Ego nicht verwirklicht haben. Folglich bewegt sich der nächste Schritt dieses Gomrims auf eine mehr geläuterte Sicht der Leerheit hin. Wir beschäftigen uns hier nicht nur mit der Erkenntnis der Leerheit eines Selbst, sondern auch der von den Sinnen wahrgenommenen Objekte. Die Dinge, die im Chittamatrin-Gomrim gegeben werden, werden als leer aufgezeigt. Es ist der innere wahrnehmende Geist und die äußeren wahrnehmbaren Objekte. Es wird gezeigt, wie beide ohne Eigennatur sind, da sie beide vom Geist hervorgebrachte Schöpfungen sind. Der Geist in der Chittamatrin-Sicht ist in einem relativen Sinne existent. Relativ ist er in der Weise, wie ein Fluss oder eine Kerzenflamme im relativen Sinne existiert. Hier wird der Geist als existent erklärt, aber es ist nicht gelehrt, dass dies die letztendliche Wahrheit der Leerheit sei. Das Geist oder das Bewusstsein wird nicht als leer bezeichnet. Die endgültige Wahrheit der Leere ist nur auf den wahrnehmenden Geist und auf die äußeren wahrnehmbaren Objekte bezogen. Dies ist ein wichtiger Punkt, da die Behauptung, der Geist existiere in sich selbst oder das Bewusstsein existiert in sich selbst, genau das ist, was von den Madhyamaka-Schulen, der zweiten Schule des Mahayana, widerlegt wird. Alle Madhyamaka-Schulen basieren auf der letztendlichen Wahrheit des Leerseins, sowohl des Bewusstseins als auch der Erscheinungen. Diese Schulen fundieren auf der zweiten Drehung des Rades der Leere. Die Chittamatrin-Sicht, die hier beschrieben wird, liegt die dritte Drehung zugrunde. Sie benutzt die gleiche Terminologie wie die Madhyamaka Shentong-Schulen. Die Chittamatrin-Lehre und die Madhyamaka-Lehre, die beiden großen Lehren des Mahayana, sind recht unterschiedlich. Die Chittamatrin-Lehre unterscheidet sich darin, insofern sie nicht die Leerheit aller Erscheinungen behauptet. Für die Chittamatrin-Schule besteht die Leerheit der Erscheinungen einfach in ihrem Leersein davon, eine von der Bewusstheit, der sie wahrnimmt, verschiedene eigene Natur zu haben. Beide, Subjekt und Objekt, sind nur Bewusstheit. In ihrem Wesen gibt es keinen Unterschied. Deshalb der Name Chittamatrin, welches nur Bewusstsein bedeutet. Manchmal wird gesagt, dass das Chittamatra für diejenigen mit geringerem Auffassungsvermögen gedacht ist, die die klare Lichtnatur des Geistes nicht sofort verstehen können. Doch ist es ein geeignetes Lehrmittel für den, der die Leerheit eines Selbst gut verstehen kann. Über die Leerheit eines Ich zu meditieren, so wie die Schule der Hörer des Hinayana es lehrt, heißt in der Tat über eine Negation, nämlich über die des Selbstes zu meditieren. Das gleicht die Chittamatrin-Schule des Mahayana aus, indem sie auf der Existenz der Bewusstheit besteht, jedoch eine Verschiedenheit von Subjekt und Objekt leugnet. Tatsächlich ist es unsere Sicht, Subjekt und seine Objekte als getrennte Einheiten wahrzunehmen, welche die Ursache für die Leidensverkettungen sind. Ist man einmal davon überzeugt, dass solch eine Dualität nicht existiert, sollte man das Bewusstsein in der Lehre von Subjekt-Objekt-Dualität ruhen lassen. Wiederum wird der leere Raum, doch jetzt mit einer mehr subtilen Art von Bewusstheit. Diese Bewusstheit wird die selbstwahrnehmende, selbsterhellende Erkenntnis genannt. Es ist mehr oder weniger die gleiche Bezeichnung, die Madhyamaka Shentong-Schulen für die ursprünglich wahrnehmende Bewusstheit benutzen. Wie dem auch sei, das Vorgehen der Madhyamaka Shentong, der Philosophie des mittleren Weges, liegt jenseits aller Behauptungen und Verneinungen. Es ist weit mehr geläutert, subtil und tiefsinnig als das der Chittamatrin. Damit ist nicht gesagt, dass die Chittamatrin-Annäherung an die Leerheit in sich selbst nicht tiefgründig ist. Ihre Erklärung ist sehr tief und genau. Aus der philosophischen Sicht ist sie sehr schwierig zu verstehen und viele Erklärungen sind notwendig. Doch aus der Sicht des Meditierenden ist es das Wichtigste, die wesentliche Unterschiedslosigkeit zwischen dem inneren wahrnehmenden Geist und dem äußeren wahrnehmenden Objekt zu verstehen. Das Traumbeispiel. Für das Chittamatra ist das Traumbeispiel besonders wichtig. Es zeigt fehlerlos auf, wie äußere Objekte und der innere wahrnehmende Geist auftreten und ineinander greifen können, obgleich weder das Subjekt noch das Objekt jemals entstand. Da diese nie entstanden sind, existieren sie als solche nicht. Da sie niemals vorhanden waren, kann man auch nicht davon sprechen, dass sie vergehen. Um zu verstehen, was hier gemeint ist, frage dich selbst: Wie weiß ich, dass ich in diesem Moment nicht träume? Angenommen, du antwortest, weil Träume nie so lebhaft wie dieses hier sind. Farben sind nicht so stark. Im Traum sind die Formen nicht so klar umrissen. Klänge, Gerüche, Berührungen und dergleichen sind wirr und undeutlich. Angenommen, dein Sinnesvermögen würde Schaden nehmen, sodass die Erscheinungsformen vor dir verschwimmen und Klänge undeutlich würden. Wäre das ein Zeichen dafür, dass der erwachte Zustand zum Traume geworden sei? Und wenn dein Traum lebendig und zusammenhängend dir erscheint, würde dies dann der Wachzustand sein? Trotz all dem können Träume manches Mal deutlich und lebendig sein. Oder angenommen, du antwortest, weil der erwachte Zustand Kontinuität hat. Wenn man vom Traume erwacht, sind die gleichen Dinge vorhanden, die vor dem Traume auch schon da waren. Träume wechseln ständig und dauern nicht lange an. Es gibt keine Kontinuität. Bedeutet das, wenn einer für lange Perioden träumen und nur für kurze Abstände aufwachen würde? Oder wenn einer immer wieder den gleichen Traum mit denselben Plätzen, Leuten und dergleichen hätte? Der Traum wäre zum erwachten Zustand geworden? Genauso, wenn jemand nur für kurze Zeit aufwacht und keines der gewohnten Dinge wiedererkennen würde. Wäre dann das Erwachen ein Traum? Dazu träumt man manches Mal von gewohnten Plätzen. Manchmal träumen Leute, sie seien aufgewacht, essen ihr Frühstück und gehen zur Arbeit, bis sie dann erwachen und sich im Bett wiederfinden. In der Tat, je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem klar, dass es keine typischen Kennzeichen für die Erfahrung des Wachzustandes, die sich eindeutig von der Traumerfahrung unterscheidet, gibt. Es ist nur die Art und Weise des Ausmaßes und des Denkens. Tatsächlich kann all das, was, wenn man wach ist, auch als Traumerfahrung auftreten. Ein weiteres gutes Beispiel, falls man Zweifel über den Lauf der Zeit in der wachen Erfahrung hat, ist das des magischen Trugbildes. Diese Erfahrung kann bei einigen Magikern gelernt werden. Dazu gibt es eine Geschichte, wie einmal ein Magiker einem Mann eine Tasse Tee anbot, über der eine Zauberformel lag. Schon beim ersten Schluck verfiel er der Illusion. Er bestieg sein Pferd und ritt zum Ende der Welt. Dort traf er eine wunderschöne Frau und heiratete sie. 3 Jahre blieb er mit ihr zusammen und hatte 3 Kinder. Nachdem er jedoch in schlechte Zeiten geriet, sprang er aus Verzweiflung in den Ozean und erwachte in der Anwesenheit des Magikers wieder auf. Noch nicht einmal eine Minute war inzwischen vergangen, da der umgerührte Tee in der Tasse sich noch immer drehte. Das Versenken in Samadhi ist ein weiteres Beispiel für den trügerischen Zeitablauf. Die Zeit vergeht so schnell, dass es dem Meditierenden als nur einen kurzen Augenblick erscheint, wenn unterdessen Wochen, Monate oder Jahre verstrichen sind. Alle diese Beispiele helfen dir zu verstehen, wie was ein innerer wahrnehmender Geist und ein äußeres wahrgenommenes zu sein scheint, bloße Annahme ist. Tatsächlich sind sie voneinander nicht verschieden. Sogar in Träumen scheint es diesen Unterschied zu geben. Aber in Wirklichkeit ist dem nicht so. Unter magischem Einfluss erscheint uns die trügerische Welt, in der wir uns bewegen, als wirklich. In Samadhi scheinen nur wenige Sekunden verstrichen zu sein, wenn für den Rest der Welt eine Woche vergangen sein mag. All dies ist ein Zeugnis für die Tatsache, dass beide, Subjekt und Objekt, die von diesem Subjekt wahrgenommen werden, gleichermaßen eine trügerische Täuschung sind. Dass Trugbilder vom Geiste erzeugt werden, wird eindeutig, wenn man an den Traum denkt. Die Erfahrung im Traume, vom Feuer verbrannt zu werden, ist ein Erzeugnis des Geistes. Sowohl das brennende Feuer als auch der verbrannte Körper. Sie sind von keiner anderen Substanz als Geist selbst. Zur Zeit des Träumens ziehen sich alle 6 Bewusstseinssinne, die gewöhnlich nach außen, zu Objekten hin orientiert sind, zurück in das allem als Grundlage dienende Bewusstsein, welches dann beginnt, sich in sich selbst zu bewegen und Bilder von Subjekten und Objekten, die der Geist für wirklich hält, wie ein erwachter Zustand zu erfahren. Das Chittamatran-System behauptet, dass der innere wahrnehmende Geist und die äußeren wahrgenommenen Objekte nur durch das Reifen substanzieller Spuren entstehen, die im Bewusstsein durch vergangene Aktivitäten oder Gewohnheiten verblieben sind. Diese Spuren ruhen fast wie Klänge auf der Kassette eines Tonbandgerätes in dem allen als Grundlage dienenden Bewusstsein. Wenn die rechten Umstände zusammenkommen, werden die Klänge wieder hörbar. Das Traumbeispiel zeigt deutlich, wie es in der absoluten Wahrheit keine Subjekt-Objekt-Dualität gibt. Desungeachtet aber erscheinen die verschiedenen Subjekte und Objekte in der relativen Wahrheit wie wirklich. Das Bewusstsein, das sich der Sichtbarwerdung von Subjekt und Objekt als das seiner eigenen Schöpfung bewusst ist, ist die selbstbewusste, selbsterhellende Erkenntnis. Während der Meditation über die Leerheit von Subjekt und Objekt wird die Sichtbarwerdung der äußeren Objekte und des Subjektes, welches diese wahrnimmt, ein Ende finden. Und man verweilt meditativ ausgeglichen in der Leere. Das, welches sich dieser Leere bewusst ist, ist das selbstbewusste, selbsterhellende Bewusstsein. In der Chittamatrin-Schule jedoch meditiert man nicht über die Leerheit dieses Bewusstseins oder dieser Bewusstheit. Es wird gesagt, dass es in Wirklichkeit existiert. Da es sich hier jedoch um eine Art von Kontinuität handelt, die von Moment zu Moment wechselt, ist es vergänglich und kann keine letztendliche oder absolute Wahrheit genannt werden. Für seine Unterteilung der Wirklichkeit benutzt das Chittamatra-System statt relativer Wahrheit und absoluter Wahrheit die folgenden drei Begriffe: Vorgestelltes, Abhängiges und vollständig Existentes. Vollständig existent ist die Leerheit von einer Subjekt-Objektdualität, mit anderen Worten die absolute Wahrheit. Das allem als Grundlage dienende Bewusstsein, die selbsterkennende, selbsterhellende Erkenntnis, sind abhängige, das heißt, wie die Bilder in einem Spiegel, die nur erscheinen, wenn es ein sich spiegelndes Objekt gibt, sind sie bedingt durch Ursachen und Bedingungen. Alle konventionellen Wahrheiten, die sich auf Begriffen gründen, sind Vorgestelltes. So ist zum Beispiel die Erscheinung eines Objektes als ein wirkliches Objekt mit eigener Natur etwas Vorgestelltes. Sein bloßes Erscheinen ist etwas Abhängiges. Eingebildetes und Abhängiges sind relative Wahrheiten. Darum ist es hier nicht nötig, sie in allen Einzelheiten zu behandeln. Die Methode der Untersuchung. Nachdem man über das Traumbeispiel gründlich nachgedacht hat, achte man darauf, wie der Geist im alltäglichen Wachzustand die Dinge wahrnimmt. Wenn die Objekte in einem absoluten Sinne unabhängig vom Geist existierten, müsste sich daraus ergeben, dass sie sich auch vor dem Geist manifestieren, bevor der Geist ihrer bewusst wird, oder nachdem der Geist aufgehört hat, ihrer bewusst zu sein. Tatsächlich müssen wir auf Schlussfolgerungen zurückgreifen, wenn wir sagen, dass die Objekte sich noch manifestieren oder noch existieren, auch wenn wir aufgehört haben, ihrer bewusst zu sein. Direkt wahrnehmen können wir ihre Existenz oder Nicht-Existenz dann nicht mehr. Aus diesen Gründen kann man nicht sagen, dass die Objekte in der absoluten Wahrheit existieren. Nur in der relativen Wahrheit kann man sagen, sie existieren. Man mag einwenden, dass die Objekte ja von anderen wahrgenommen werden, also existieren müssen, selbst wenn wir sie nicht wahrnehmen. Das beweist aber nicht, dass sie als etwas vom Geist der anderen Verschiedenes existieren. So gibt es für die Chittamatrin keinen Weg zu beweisen, dass seien es die Objekte, seien es die sie wahrnehmenden Subjekte, aus etwas anderem gemacht sind als Bewusstsein. Die Objekte und der Geist, der sie wahrnimmt, treten gemeinsam auf und verschwinden auch zur gleichen Zeit, wie in einem Traum. Subjekte und Objekte sind aus demselben Stoff, der, aus dem die Träume sind. Sie sind leer davon, eine andere Natur zu haben als diese. Meditatives Vorgehen. Für das Anfangsstadium einer Meditation über das Wesen des Bewusstseins ist der Chitta-Matrin-Vorgang sehr dienlich. Er erhält die klare Lichtnatur des Bewusstseins, das leer von einer Subjekt-Objekt-Dualität ist. Beginne wie in der vorhergegangenen Meditation, Zuflucht zu nehmen und entfalte Bodhicitta. Reflektiere sorgsam über die Unterweisungen, die du über die Leerheit von einem inneren, wahrnehmenden Geist und äußeren, wahrgenommenen Objekten erhalten hast. Wenn du der Tatsache sicher geworden bist, dass sie ihrem Wesen nach voneinander nicht verschieden sind, dann ruhe meditativ ausgeglichen in der Leerheit von Subjekt und Objekt, in vollständig leerem, offenem Himmelsraum. Zwischen den Übungen meditiere darüber, wie alles einem Traume gleicht. Beide, die Welt um einen herum und derjenige, der sie erfährt, ist leer eines eigenständigen Wesens. Alles ist nur Bewusstsein. Man mag sich vielleicht fragen, wie die Sicht, die das Leersein eines Unterschiedes zwischen Subjekt und Objekt erschaut, Leid beseitigen kann. Die Antwort ist, ebenso wie Dunkelheit in der Anwesenheit von Licht nicht verweilen kann, so kann Leid im Lichte der Weisheit, die das Leersein eines Unterschiedes von Subjekt und Objekt verwirklicht, nicht dauern. Erinnere dich, der erste Schritt war, an ein nicht vorhandenes Selbst zu glauben. Nur darauf beruht es, den anderen von einem Selbst als verschieden zu betrachten. Somit entstehen störende Gefühle, die durch das Haften an Freunden und Aversion zu Fremden anwachsen. Doch das Bewusstsein, welches von allen Konzepten, die Subjekte und Objekte voneinander zu trennen, frei ist, wird nicht leiden. Will man den Weg sicher zu Ende gehen, muss sich das Bewusstsein von jeglichem Dualitätsempfinden befreien. Um dies zu verwirklichen, gilt es sich jenseits von allen Formen geistiger Aktivität, allem Planen, allen Behauptungen, Negierungen oder Ideen, nach denen der Geist nur irgendwie greifen kann, zu begeben. Jedoch ist es sehr schwierig, dies direkt zu erreichen und nicht leicht, dies sofort zu verstehen. Zuerst muss man eine begriffliche Idee von der vollen Bedeutung haben und diese durch Meditation läutern. Durch die meditativen Übungen werden sich zuerst die Schleier, die durch gewohnheitsmäßiges, falsches Denken hervorgerufen wurden, allmählich auflösen. Und das Licht der Weisheit nimmt zu. Durch das Licht unverschleierter Weisheit wird das subtile Haften an Ideen allmählich schwinden. Man wird die wahre Natur des Bewusstseins nackt und direkt erschauen. In der Tat ist die selbstbewusste, selbsterhellende Erkenntnis nichts anderes als die wahrnehmende Bewusstheit der Matthiamaka Shentong-Lehre in der Philosophie des mittleren Weges. In dem Chitta-Matrin-Vorgang ist dies jedoch nicht der Fall. Die selbstbewusste und selbsterhellende Erkenntnis ist nur eine andere Form des Bewusstseins.
Oh, no. Yeah. Tá.